Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.
Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin wie immer mit dem wunderbaren Fabian Fabu Rauch. Und wir haben viel zu erzählen, das sage ich euch jetzt schon mal. Fabu, wie geht's dir?
Hoi Tobi, lange nicht gehört im Podcast. Ich habe ein bisschen gestresst im Moment, du wahrscheinlich auch, oder?
Ja, ja. Also Katar steht vor der Tür. Auch intern, ich weiss nicht, du darfst dich ja, glaube ich, bei der NZZ hauptsächlich um den Journalismus kümmern, aber als Sportchef hast du natürlich dann noch so verlagspolitische Geschichten. Es ist stressig, ja.
Also vielleicht schnell eine Vorwarnung. Meine Frau ist heute gearbeitet, weil eine Kollegin Corona hat. Und ich habe jetzt Homeoffice und habe jetzt unsere zwei Kinder sozusagen ruhig gestellt. Praktischerweise hat FIFA, EA Sports heute das WM-Update rausgebracht, also mit allen WM-Teams. Und der Sohn spielt jetzt WM, hat er jetzt angefangen, mit Frankreich übrigens.
Super. Das heisst, du warnst uns vor, falls plötzlich mal Kinderstimmen im Hintergrund
zu hören. Oder falls sie hier reinplatzen, genau. Ich gehe jetzt nicht davon aus.
Ich hoffe eben, du musst in Bern bleiben, aufgrund von diesen eben genannten Umständen. Ich war im Verkehrshaus in Luzern, wo der Murat Yakin im Planetarium richtig fancy das WM-Kader präsentiert hat von der Schweiz. Fabu, ganz ehrlich, was haltest du vom Aufgebot?
Ja, ich halte sehr viel vom Schweizer Nationalteam. Ich traue dieser Mannschaft viel zu. Ich bin aber regelrecht ein bisschen schockiert von diesem Aufgebot. Ich finde es ein bisschen fahrlässig von Murat Yakin, wie er aufgeboten hat. Aber wir gehen ja jetzt sicher schön super Position für Position durch. Erzähl doch ein bisschen, wie die Stimmung war. Ich meine, mitten in der Schweiz, Verkehrshaus, man hat sich etwas überlegt, ein hübsches Filmchen ist präsentiert worden. Wie war die Ambiance gewesen?
Es ist natürlich alles lässig gewesen als Präsentation, aber für uns Journalisten, also ich weiss nicht, Internetstand im Verkehrshaus oder Planetarium ist so Stand 1982. Darum ein bisschen schwierig. Aber es hat mega cool ausgesehen mit dem Kader und Murat Yakin hat auf gewissen Fotos gesehen, er fast ein bisschen aus wie so ein Bösewicht, wo er so vor diesen Kameras steht und hinten dran gross im Hintergrund ist das Kader eingeblendet in dem Planetarium. Aber ja, also wir haben ja heute Morgen, ich glaube, relativ exklusiv schon vermeldet, dass der Kevin Mbabu nicht nominiert wird. Das tun wir dann nachher auch noch speziell besprechen. Aber darum ist auch die Stimmung bei den Welschen ist grundsätzlich nicht so gut gewesen und jetzt auch nicht besser geworden im Verlauf von morgen von unseren welschen Kollegen. Aber sonst ist Toa Bo, also um den Murat Yakin hunderte von Mikrofons gefühlt. Wirklich ein grosser Event jetzt, bevor es losgeht.
Er hat sich ja immerhin eine Halbzeit lang Zeit genommen, jede Frage zu beantworten. Die eine Frage war ja tatsächlich von einem welschen Journalist. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob bestimmt nur zwei, die Französisch reden im Aufgebot, ob er zu wenig gut Französisch können oder ob das ein Grundzeug war bei der Nomination. Ist ein bisschen der Haar herbeizogen, oder?
Also, das sagt zum Beispiel der Kader, oder? Die einzigen zwei Welschen, die er aufgeboten hat, sind zwei Welschen, die in Deutschland gespielt haben oder spielen, die auch Deutsch können. Man kann natürlich den Vorwurf schon in den Raum stellen.
Ja, aber es geht ja sicher nicht darum, dass der Muri wahrscheinlich jetzt nicht perfekt Französisch kann. Die Welschen sind immer, das sieht man ja beim FC Sion, so ein bisschen in der Redwein, in der defensiven Haltung. Gibt es den Welschen? Ich finde natürlich, der Kevin und Babu hat zwingend müssen dabei sein, aber gibt es jetzt wirklich einen Welschen, der unglaublich wichtig ist, der nicht dabei ist?
Nein, ich glaube nicht, aber es ist natürlich, oder, die Pressekonferenzen sind meistens auf Hochdeutsch, weil der Muri kein Französisch kann. Kann ich übrigens auch nicht super, also.
Eh auch nicht.
Wenn ich Nazi-Trainer wäre, wäre es auch nicht anders. Aber ja, Kevin Mbabu halt schon, also man hat auch gesehen, wo die Nations League in Genf war, wo sie ein öffentliches Training gemacht haben, Kevin Mbabu mega Held war dort bei den Jungen, alle am Umschreien. Ist jetzt einer, der nicht viel Theater gemacht hat oder gar kein Theater macht, ausser bei dieser Impffrage hat er, glaube ich, Wolfsburg ein bisschen vor Herausforderungen gestellt einmal. Aber ich sehe, auf Transfermarkt ist er der acht wertvollste Spieler von der Schweizer Nazi. Und er schafft es in die Top 26. Und stattdessen kommt eigentlich ein Ersatzspieler mit in der Bundesliga. Das ist schon noch wild.
Ja, komm, wir fangen doch bei uns zu an. Ich meine, ich bin in einer anderen Liga als du. Wir haben ja im Podcast mit Muri unsere zwei Favoriten genannt. Er hat auf mich gelassen, oder Fabian.
Ja.
Fabian Rieder mitgenommen und die Michi Frey nicht mitgenommen. Das zeigt ja, dass meine Kompetenz höher ist als deine, oder?
Nein, es sind ja Vorschläge gewesen. Und ich habe ja dann auch klar im Nachhinein noch gesagt, Michi Frey wird ganz sicher nicht nominiert. Er hat es ja nicht mal auf die Bicke-Liste geschafft. Ich habe aber auch gesagt, der Fabian Rieder werde nicht nominiert aufgrund von diesen Aussagen. Da hast du mir vehement Gegenwehr gegeben und haben ja gewettet. Also ich würde sagen, wir haben immer noch keinen Wetteinsatz beschlossen, aber eine schöne Flasche. Etwas Schönes kommt sicher rüber.
Du musst eigentlich nackt, wenn wir diese Videoaufzeichnungen haben, nackt hier den Podcast aufnehmen, irgend so etwas. Die Wette definieren wir noch. Komm, wir fangen wirklich hinger an. Vor oder eben hinger. Bei den Goalinnen sind ja 26 Spieler zuerst mal aufgebaut und nicht nur 23, weil sie so wenig Vorbereitungszeit haben und so ein strenges Programm. Vier Goalinnen, findest du gerechtfertigt, dass er vier mitnimmt und nicht nur drei?
Ich glaube, grundsätzlich hat das Kader so aufgestellt, dass minimale Konkurrenzkampf ist. Also er hat seinen fixen Kader plus ganz viele Leute, die nie werden Ärger machen. Und darum hat er auch vier Goalies mitgenommen. Jan Sommer wird voraussichtlich fit sein. Gregor Kobel ist in sehr, sehr guter Form. Jonas Omlin auch angeschlagen. Und der Philipp Köhn von RB Salzburg bzw. Red Bull Salzburg ist in super Form. Wird aber einfach nur glücklich sein, dabei zu sein und wahrscheinlich den grössten Teil auf der Tribüne Platz nehmen.
Ja, man sagt ja bei Turnier, der dritte Goalie ist eigentlich nur dabei, für ruhig zu sein und keinen Schaden anzurichten. Jetzt sind sogar vier dabei. Für mich ist einer zu viel. Einzig erklärbar dadurch, dass der Jan Sommer ja wahrscheinlich erst am Freitag sein Comeback gibt nach einer Verletzung, dass der Jonas Omlin, der aufgeboten ist, auch verletzt war. Einfach eine Sicherheitsmarge drin, falls beide verletzt wären. Sonst finde ich vier natürlich viel zu viel. Ich meine, wir alle vier fit sind nächste Woche. Ja, eben mindestens einer zu viel. Aber bei 26 lässt sich das verschmerzen. Mir hat es ein bisschen hergedünkt für David von Balmos, der bei IB eine super Saison spielt wieder, der aber auch verletzt raus ist letztes Wochenende. Wieder Yvonne Mwogo, der verletzt ist. Ich hätte jetzt den von Balmos mitgenommen, statt der Köhn, aber das ist schlussendlich ein Detail, wer vierter Goalie ist.
Ist sehr Detail, wobei ich glaube, Philipp Köhn gehört mit unter Zukunft im Gegensatz zum von Balmos.
Nach dem Kobel, ja. Also Zukunft aus Nummer 2 hinter dem Kobel gehört ihm genau.
Ja, gut. Da sind wir uns ja, glaube ich, einig, oder? Ja. Ich glaube, alle Vibes, die wir spüren aus sämtlichen verantwortungsvollen Mitgliedern und Ansprechpartnern sagen, dass der Jan Sommer spielt.
Genau. Ein riesengroßes Problem sehe ich in der Abwehr, wenn ich da vorpresche.
Absolut.
Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, 26 Spieler, zwei Aussenverteidiger. Das ist ein Himmelfahrtskommando, sorry, das kannst du nicht machen, das ist fahrlässig. Du hast den Richie Rodriguez hinter links, du hast den Silvan Widmer hinter rechts, das ist unbestritten, das sind Stammspieler. Aber du hast keinen einzigen von den weiteren 24 Spielern, der seine Stammposition Aussenverteidiger ist. Das geht nicht. Da muss der Kevin und Babu mitkommen, ausser etwas Wahnsinniges Zwischenmenschliches ist passiert, aus Backup rechts hinter. Und der Jordan Lotomba muss zwingend dabei sein, Stammspieler in Ligue 1 bei Nizza, kann links, kann rechts spielen. Ja, es reden beide Französisch, aber es hat nichts mit dem zu tun. Ich glaube, ich verstehe es nicht, dass die zwei nicht dabei sind, bei so einem riesigen Kader. Er sagt jetzt, der Muri, er hat den Edmilson Fernandes aufgeboten, der eigentlich ohne zentralen Mittelfeldspieler ist, der bei IB letzte Saison sehr schlecht war als Leihspieler, der bei Mainz okay spielt, aber Aussenverteidiger, naja, der Renato Steffen, wie wir wissen, hat in ein paar Länderspiel hinter links und auch hinter rechts ausgeholfen, ist alles andere als ein international tauglicher Aussenverteidiger. Für mich geht es nie, und selbst wenn der Muri sagt, er könnte das System umstellen, mit drei zentralen Spielern spielen und dann auf der Aussenposition ein bisschen offensivere Spieler einsetzen, vielleicht eine Fasnacht, eben vielleicht ein Steffen. Das geht einfach nicht. Das ist ein Risiko. Stell dir vor, der Widmer holt sich eine Verletzung im ersten Spiel. Wer spielt dann hinter rechts? Wer spielt hinter links, wenn der Ricci verletzt ist? Geht nicht. Bin ich streng?
Nein, du bist, ich bin absolut bei dir, was ja nicht allzu oft vorkommt. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Man hat schon lange gewusst, dass der Muri kein Fan ist vom Kevin Mbabu. Ich weiss nicht, ob es spielerisch ist, ob es menschlich, ob beides, aber er ist kein Fan von ihm. Das weiss man. Das habe ich jetzt schon lange gehört. Darum ist es nicht so überraschend für mich, dass er nicht nominiert worden ist. Vor allem, weil er jetzt bei Fulham auch wenig gespielt hat. Aber er ist immer noch besser als alles, was er jetzt mitnimmt. Und er hat dann an der Präsentation so gesagt, ja, der Manuel Akanji hat sowohl bei Dortmund als auch bei Manchester City auch schon Rechtsverteidiger gespielt. Der Erhard Schömer könnte auch möglicherweise Außenverteidiger spielen. Eben der Eddie Milson hat ja den Silvan Widmer bei Mainz auch schon vertreten. Also der ist der Backup bei Mainz schon vom Silvan Widmer. Alles schön und gut, aber wieso nimmst du nicht einfach richtige Außenverteidiger mit, wenn sie hast? Also es ist ja nicht, Belgien ist ja immer so gewesen, wo dann irgendein Vertongen hat müssen linken Verteidiger spielen, weil sie dort einfach niemanden gehabt haben, wo linken Verteidiger kann oder dann irgendein Offensiver. Aber wir haben ja das Potenzial im Land, wir haben das Potenzial in den Spielern. Es sind jetzt wirklich auch Lotomba und Mbabu zwei Spieler, die keinen Ärger machen, wo absolut im Team drin sie sind, zum Teil auch eigentlich immer dabei, seit Jahren. Darum, ich verstehe das auch nicht. Und ich glaube, da bietet er massive Angriffsfläche, falls etwas schief geht.
Das ist genau der Punkt, Tobi. Das ist unverantwortlich. Ich meine, was hat es denn gekostet, der Lotomba oder den Babu? Gut, wenn du 26 kannst mitnehmen. Ich hatte noch lustige Gedanken gehabt, als ich das Kader das erste Mal angeschaut habe. Es hat ja 9 oder 10 zentrale Mittelfeldspieler. Muri ist selber auch ursprünglich ein Mittelfeldspieler, zentral, später Innenverteidiger. Es ist so ein Pep Guardiola-Gedenksaufgebot. Der Pep würde ja am liebsten mit 10 zentralen Mittelfeldspielern spielen. Was willst du mit all denen? Es bringt doch nichts. Natürlich könnte auch LW direkt hinten spielen. Und die Deutschen sind übrigens 2014 mit 4 Innenverteidigern in der Viererkette Weltmeister geworden. Es geht immer irgendwie, aber es bietet, wie du richtig sagst, Angriffsfläche. Und was ich mich auch frage, da reden ja ganz viele schlaue Leute mit, und ob ihm das niemand gesagt hat oder darauf aufmerksam gemacht hat, wo ich halte, viel von Murat Yakin, möchte ich an dieser Stelle klar festgehalten haben. Er ist aber einer, der immer wieder mit überraschenden Entscheidungen irgendwie für Aufsehen sorgt. Und da hat er jetzt meiner Meinung nach eine Baustelle aufgetan, die völlig nicht nötig wäre.
Ja. Ja, es ist, also, schau, wenn der Silvan Widmer sich nicht verletzt, riesen WM spielt und die Schweiz weit kommt, dann kann man im Nachhinein sagen, wieder alles richtig gemacht und der Muri hat mit Überraschung gepunktet oder vielleicht ist dann plötzlich der Fabian Schär ein super Rechtsverteidiger, aber Stand jetzt ist es sehr schwierig. Ich möchte aber noch schnell mit dir die Innenverteidigung besprechen, weil ich habe mit dem Fabian Schär jetzt noch kurz vor der WM ein Interview führen. Und er ist verständlicherweise sehr zuversichtlich, dass er eigentlich in die Stammelf oder in die Startelf gehört, weil er ist Teil von der besten Defensive, glaube ich, von der Premier League mit Newcastle. Spielt eine Riesensaison bis jetzt in Newcastle. Und eigentlich wäre er ja gesetzt neben dem Manuel Akanji. Jetzt hat aber der Muri heute auf eine Frage von mir so geantwortet, als wäre der Akanji gesetzt, auf der rechten Innenverteidigerposition, weil er am Fuß der Beste ist. Und neben ihm hat er eher den Nico Elvedi und den Erhard Schömert in der Pole Position, weil die sich gewohnt sind, auf der linken Innenverteidigerposition zu spielen und der Fabian Schär nicht. Findest du, das ist nicht schon zu früh schon der Fabian Schär ein bisschen ins Abseits gestellt?
Ich nehme an, in dem Fall, du findest es zu früh.
Ja, also ich weiss nicht, wenn du Teil von der besten Defensive in der besten Liga von der Welt bist, absoluter Stammspieler, dann gehörst du ja eigentlich auch in der Nazi in die Startelf, finde ich. Also, er hat es zumindest verdient.
Ja, zuerst mal muss ich sagen, die 4 Innenverteidiger, die du genannt hast, ist eine enorm hohe Leistungsdichte. Das ist super, was die Schweiz da hinbringt. Ich sehe es ein bisschen anders als du. Ich finde die Frage, die du gestellt hast, sehr interessant. Vor allem die Antwort finde ich sehr aufschlussreich von Muri. Klar, dass der Akanji Nummer 1 ist, egal ob links oder rechts im Zentrum. Ich sehe es ein bisschen anders als du bezüglich, wer sollte neben ihm spielen. Für mich ist der Elvedi die Formschere in der Hierarchie, wo sie in den letzten Jahren meistens so ist. Natürlich spielt der Elvedi eine schlechte Saison. Er hat stagniert. Er hat auch jetzt im Dienstag Abend gegen Bochum wieder ein Goal verschuldet mit einem fürchterlichen Feldpass. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Der Schär spielt überragend. Der Schär ist besser in der Angriffsauslösung. Er hat einen super Kopfball. Er ist offensiv besser, aber vielleicht ist er im Mengischen Muri ein bisschen zu leichtfüssig unterwegs. Der Elvedi ist natürlich solid, vielseitig, robust, dann kann sich der Akanji besser entfalten als neben dem Schär. Jetzt sind wir sehr nerdig unterwegs. Muri hat es ja heute auch gesagt, es wird sofort nerdig in dieser Diskussion. Was noch wichtig ist, was er gesagt hat, was ich sehr spannend finde, er hat 4 Innenverteidiger und alle 4 sind stärker mit dem rechten Fuß. Jetzt sollte ja der linke Innenverteidiger einen guten linken Fuß haben im Idealfall. Es gäbe Innenverteidiger, wo ich Fan davon bin, wo nicht im Aufgebot ist, der Cedric Cesiger, den ich mitgenommen habe, nicht aus Stammspieler, völlig klar, aber der hat einen linken Fuß, den könnte man in die Schlussphase reinwerfen, wenn man ein Kopfgoal braucht. Dann hat man das Problem zum Beispiel schon mal ein bisschen antizipiert, aber auch das ist jetzt ein Luxusproblem. Die Schweiz hat super Innenverteidiger, ich glaube, es werden Akanji und Elvedi starten, obwohl wir der Schär eigentlich besser als der Elvedi finden. Ist das logisch genug gewesen?
Ja, es ist eine ähnliche Argumentation, glaube ich, von Murat Yakin.
Ja.
Da sind die beieinander. Ich fände im Fall auch der Ricci noch einen spannenden Innenverteidiger. Der macht das bei Turin wirklich nicht so schlecht in dieser Dreierkette. Aber eben, dann hast du ja links dann gar nichts mehr. Wären wir ins Mittelfeld?
Übrigens, Ricci, wie du richtig sagst, in der Dreierkette hinger wäre super. Ich finde ihn als Linksverteidiger nicht mehr so gut, aber das haben wir auch schon diskutiert. Er ist ein solider Wert, er wird sicher nicht das Problem sein, aber es kommt dann schon ein wenig geführt. Zum Glück wird vor ihm wahrscheinlich der Oka vorspielen, der ja sehr viel Dampf hat.
Hast du eigentlich mitbekommen im Planetarium während der Präsentation, dass für den Muri offenbar plötzlich wieder die 5er-Verteidigung ein Thema ist? Er hat das in einem Nebensatz so erwähnt. Genau. Für ihn ist ja immer klar gewesen, 4er-Kette. Hast du das Gefühl, er überrascht uns da oder wie?
Genau, das habe ich ja vorhin gesagt. Er hat das erwähnt, vielleicht gegen Brasilien, auf dem 3er-Kette und 2 defensive Aussen. Dann spielt er auf dem 3. Also Schär, Elvedi und Akanji, links Rodriguez, rechts Widmer. Ist möglich. Ich meine, er ist ein Taktikfuchs, er wird etwas Spezielles machen. Er ähnelt schon ein bisschen Pep. Er ist nicht so krass wie der Guardiola, der irgendwie den Fußball neu erfinden will. Ich glaube, der Muri wird uns überraschen in einem oder in mehreren Spielen mit einer Aufstellung, die wir nicht erwartet haben. Vielleicht, und damit die Überleitung zum Mittelfeld, ist das auch ein Grund, dass er 1001 zentrale Mittelfeldspieler mitnimmt. Irgendetwas muss ja dahinter stecken. Ich meine, du hast wirklich 9 zentrale Mittelfeldspieler. Das ist ja way too much für 3 Positionen, oder nicht?
Aber Febo, die Argumentation, die ich vorher gesagt habe, ein Kader mit möglichst wenig Reibung, möglichst guter Team-Vibe, das zieht sich doch wie ein roter Faden durch. Also im Mittelfeld hast du Michel Ebischer, der kann springen, der rennt wie ein Irrer, der spielt, glaube ich, nicht so schlecht bei Bologna. Du bist eher der Serie A-Kollege.
Ja.
Fabian Frey, der wird nur auf der Tribüne sitzen, gehe ich davon aus. Der ist einfach für die gute Stimmung und vielleicht auch für die Hierarchie von Murat Yakin unterstützen in Katar. Remo Freudler wird spielen. Djibril Sow wird spielen, Granit Xhaka wird spielen, dann Denis Zakaria auf der Bank und der Yashari und der Rieder, die sind einfach froh, dass sie dabei sind. Also es gibt null Reibung in diesem Team. Und er hat einfach die 26 so aufgefüllt, dass es wirklich keinerlei Reibereien kann geben.
Sehr guter Gedanke, muss ich zugeben. Du hast quasi 4 Spieler dabei, sagst du, was gar keine Rolle spielt, dass sie dabei sind, ein bisschen brutal formuliert. Die sind einfach irgendwie, wenn sich wirklich 6 Spieler würden verletzen, würden die zum Handkuss kommen. Ist ein Gedanke, zumal ja vielleicht, eben, sie haben 3 sehr schwierige Vorrundenspiele. Er wird wahrscheinlich 14, 15 Feldspieler haben, die er auf sie setzt. Da gehören die 4 nicht dazu. Er hat müssen auffüllen. Aber umso mehr, Tobi, umso mehr muss er doch auffüllen mit Spielern. Der Lotomba macht jetzt auch keinen Ärger. Ob jetzt der Lotomba oder der Ebischer mitnimmst. Der Lotomba könnte sogar auch noch im zentralen Mittelfeld spielen, by the way, was müsste sein. Eben, das verstehe ich nicht, das haben wir diskutiert. Und da hast du natürlich recht, er hat möglichst viele Spieler mitgenommen, die keinen Ärger verursachen. Darum ist die geliebte Michi Frey nicht dabei. Darum ist vielleicht ein Zuber nicht dabei, da kommen wir näher dazu. Ja, es ist wahrscheinlich so, ich finde es gleich, sorry, ein Drittel, mehr als ein Drittel vom Kader, gleiche Position. Ich finde es heikel.
Verlassen dort eigentlich spielen. Also weißt du, es ist ja nicht, es soll überhaupt nicht respektlos oder abwertend tönen gegen Yashari und Rieder, oder? Rieder schwärmen alle, du an vorderster Front, hat dir auch eine Flasche Getränk eingebracht. Yashari habe ich jetzt ein paar Mal auch live gesehen, der spielt richtig gut für sein Alter, eine geile Präsenz auf dem Feld als Captain, der auch, also absolut sehe ich den in der Nazi langfristig, aber hast du das Gefühl, die spielen denn überhaupt? Also meinst du, es gibt ein Szenario, wo die zum Einsatz kommen?
Ja, das geht auf jeden Fall. Ich bin natürlich bei dir, sie sind im Moment so eine Art WM-Touristen. Ich habe das schon mal erwähnt, ich finde das noch cool, wenn junge Spieler WM-Luft schnuppern können, wie dann eben der Zakaria 2016, er EM ist das zwar gewesen. Und wenn es unseren Podcast in 3 Jahren oder in 4 Jahren noch gibt, vor der WM in den USA, werden wir über Yashari und Rieder wahrscheinlich reden als Stammspieler von diesem Team. Oder die stehen schon vor einer sehr grossen Zukunft, so weit lehne ich mich zum Fenster aus. Die werden beide Verletzungen ausgeschlossen, eine Monsterkarriere machen. Da bin ich überzeugt. Darum ist das nicht so schlecht, sind die dabei. Aber logisch, ich sehe das Szenario jetzt auch nicht, wo die zum Einsatz kommen an dieser WM. Das ist schon, ja, braucht sehr viel Fantasie, für das vorauszusehen.
Was haltest du davon? Er predigt ja immer das Leistungsprinzip beim Denis Zakaria, der jetzt nicht ein super Jahr hat bis jetzt bei Chelsea, ein Spiel, wo er aber gerade das Goal geschossen hat, dann aber auch wieder verletzt oder angeschlagen hat, muss ausgewechselt werden. Rein nach Leistungsprinzip wäre Denis Zakaria ja auch ein Kandidat gewesen, zum vielleicht austauschen.
Da wäre er nicht dabei, da wäre auch der Seferovic im Sturm, wo wir näher dazu kommen, nicht dabei. Ich finde, der Zakaria hat es gleich verdient. Er ist seit 4-5 Jahren mit dabei, er ist auch ein guter Typ. Eben dort sind Xhaka, Freuler, Sol sind im Moment gesetzt im Mittelfeld. Zakaria ist wahrscheinlich das Nummer 4, wobei er hat schon brutal wenig Spielpraxis. Darum ist schon okay, nimmst einen zentralen mehr mit, aber gerade 4 mehr finde ich wirklich krass. Und beim Rieder, apropos Wett, ich meine, ich habe gemeint, wir haben um dein Täschchen gewettet, das mir so gefällt, aber das können wir dann bilateral klären. Ich sehe den Rieder vor dem Yashari, weil er noch auf mehreren Positionen einsetzbar ist. Bei ihm spielt er auf dem 10. Finde ich nicht seine super Position. Er kann auf der Halbpositionen spielen, er könnte sogar auf dem 6 sein. Er ist selbstbewusst, hat super Standards übrigens so. Ihn sehe ich schon, vielleicht noch so für eine Viertelstunde mal, wenn es irgendeinen Impuls noch braucht im Mittelfeld für den Gibril so oder so. Yashari hingegen sehe ich weniger, wo er mehr auf der Xhaka-Position spielt. Der Xhaka wird nur mal ausgewechselt, wenn ein Krücken läuft. Also drum eben, Rieder sicher vor Yashari.
Kennst du den Yashari persönlich? Hast du schon mit ihm zu tun gehabt?
Nein, noch nie mit ihm zu tun gehabt.
Du schon? Den habe ich mir einfach überlegt, ob das vielleicht noch ein Punkt wäre. Das Serbien-Spiel könnte ja vielleicht noch für den vielleicht auch ein bisschen viel werden.
Ja, ich kenne seine familiären Hintergründe nicht, wenn das die genau wo sie eingewandert. Ist ja so, das ist eh das Serbien-Spiel, das wird ja überall stillgeschwiegen, egal mit wem das man redet, beim Verband oder mit Spielern. Aber es wird kommen, es lässt sich nicht vermeiden, dass das Spiel wird kommen und ja, da werden wir einiges zu diskutieren haben. Ja, weißt du, wenn man im Mittelfeld, du hast vorhin gesagt, wie spielen sie, ich sehe hier wieder das gleiche Problem bei den Aussenverteidigerpositionen. Mir hat es fast ein bisschen zu wenig Flügelspieler jetzt. Zum Glück hat der Fasnacht mitgenommen, hat man ein bisschen erwarten, nachdem er, was der Jacki noch uns gesagt hat, er schätzt den Fasi sehr. Und hat es auch verdient, aber die Form ist, zuletzt war er nicht so gut gewesen bei Ibe, aber wer ist schon gut gewesen bei Ibe zuletzt, obwohl sie klar Leader sind. Du hast den Steffen, der jetzt nicht der Überflüger ist, nichts gegen Renato Steffen, aber du hast den Vargas, der stagniert hat nach einem guten Saisonstart. Also aus Backups vom Shaqiri, der keine Spielpraxis hat, und vom Okafor, der sehr stark ist, hast du eigentlich keinen auf Top-Niveau. Also, ja, ich weiss, der Zuber wäre auch nicht auf Top-Niveau, ist mir schon klar. Aber vielleicht gibt es dann auf einmal dort noch eine Systemumstellung, dass du ein bisschen mehr zentrale Mittelfeldspieler spielen. Vielleicht gibt es einen alten mit 4 zentralen Mittelfeldspielern. Ich traue Muri sehr viel zu, taktisch. Oder wie beurteilst du so die Situation am Flügel?
Ja, ich sehe es ähnlich wie du. Also, ich muss dir ehrlich sagen, das Spiel Schweiz-Tschechien, ich tue vielleicht dem Renato Steffen ein bisschen Unrecht, aber das ist, hat mir wirklich einen bleibenden Schaden hinterlassen, wo er dort einfach umgeht. Ich muss wieder lachen, es ist wirklich schlimm. Es war eine schlimme Szene gewesen. Ruben Vargas halte ich eigentlich sehr viel von ihm. Ich fände, es würde ihm auch mega gut tun, wenn er mal von dem Augsburg wirklich einen nächsten Schritt machen würde, wo er noch ein bisschen mehr gefordert werden würde. Ich glaube, der ist auch noch ein bisschen angeschlagen, aber ich glaube, der ist eigentlich ein guter Backup, finde ich. Er ist links oder rechts, Okafor, ist logischerweise gesetzt in der Form, wo er ist, und der Sheridan Shaqiri hat, Standplatzgarantie bekommen vom Murat Yakin.
Ja, zu Recht. Du sagst den Nachnamen so schön. Kannst du noch mal sagen?
Sheridan Shaqiri.
Shaqiri, wunderschön. Weißt du, was mir ein bisschen fehlt? Mir fehlt so ein bisschen zu überraschend im Mittelfeld. Du hast so viele Spieler, die du aufbieten kannst. Marquesano, zu wenig gut mit Zürich diese Saison, aber so ein bisschen dieser Spielertyp fehlt mir. Spontan sage ich jetzt Castriot Imeri, finde ich ein super Spieler. Ist nicht so gut gestartet bei IB, aber der hat irgendein gewisses Etwas. Der kann in der 80. reinkommen und vielleicht irgendeine Szene kreieren. Ich hätte so jemanden noch mitgenommen, statt eben 10 zentrale Mittelfeldspieler oder wie viel auch immer. So ein die überraschende Nomination fehlt mir dort. Und das Gleiche gilt ja im Sturm. Wenn wir ehrlich sind, haben wir den Seferovic, der niemals dürfte aufgeboten werden, wenn es nach Leistung geht. Ja, er hat seine Verdienste, ich finde es okay, ist er dabei. Er hat seine Goal geschossen. Aber ja, der spielt ein ganz, ganz klägliches Jahr. Der Embolo ist überragend, der Okafor finde ich sehr gut. Aber ja, es sind wenig Stürmer dabei, also mindestens einen mehr. Sedi Gitter ist jetzt auch nicht der Überflüger, aber einen mehr hat es gebraucht, finde ich, im Sturm. Oder siehst du das komplett anders?
Vielleicht noch Flügel, schnell eine steile These. Hat David Degen ein Flügelproblem verursacht mit seinem Transferwahn?
Die sind alle auf Piket, oder warum meinst du?
Ja. Ndoi, Amdouni, die sind alle mal irgendwie, Zekiri, die sind alle mal Thema gewesen. Die Nazis sind alle zusammen zu Basel, die sich gegenseitig die Spielzeit wegnehmen und jetzt spielt keiner der WM.
Ja, es ist ein guter Gedanke. Ich glaube, das, was du am Anfang gesagt hast, oder etwa vor einer Viertelstunde, kristallisiert sich immer mehr aus. Der Muri will keine Lampen. Und er geht diesen Lampen aus dem Weg. Er hat wahrscheinlich schon Lampen mit dem Seferovic, wo er nicht aufstellt. Noch mehr Diskussionen. Die Mannschaft stellt sich in Anführungszeichen auf einigen Positionen fast von allein auf. Da geht er all in, geht er Risiko ein. Er ist ein Gambler, der Muri. Weil er eben vielleicht dort nicht Diskussionen will. Da mit den Medien, der Öffentlichkeit, wer spielt, warum spielt er nicht. Spielt der Okafor im ersten Match schlecht? Heisst schon, ja, jetzt muss er doch den und den und den bringen. So erübrigen sich solche Diskussionen. Das ist vielleicht wirklich auch noch ein Hintergedanke. Aber eben, Stürmer. Was meinst du,
Stürmer? Ich finde es, jetzt, wo wir im Sturm angekommen sind, also, dass wir 4 Goalies haben von 26 Spielern, nur 2 gelernte Außenverteidiger und nur 2 richtige Neuner, Stoßstürmer.
Ja, einer eigentlich, der andere halb.
Schon ein crazy Verhältnis. Also, das ist schon, ich finde das schon recht, also, das ist mutig. Nett ausgedrückt. Es ist, der Haris Seferovic hat klar gesagt, jetzt im Verkehrshaus, der ist Nummer 3, das weiss er. Der Noah Okafor fühlt sich aber, glaube ich, nicht ultra wohl als alleinige Spitze. Hat er zumindest bei mir im Interview gesagt, dass er das logischerweise spielt, wenn der Muri ihn dort einsetzt. Aber er kommt lieber über den Flügel oder dann neben dem Breel als zweiter Stürmer. Und dann hast du, wenn der Breel sich verletzt, dann hast du ein Riesenproblem eigentlich.
Ja, der spielt der Seferovic, da bin ich bei dir. Aber eben, es ist eine Frage von Alternativen. Die 3 Basler, die du genannt hast, der Iten oder Michi Frey, der vor denen steht für mich, der jetzt aber auch stagniert hat übrigens in der letzten Woche und nicht mehr Stammspieler war. Aber ja, du hast ja dort auch nicht den Stürmer, der muss sagen, wow, der muss jetzt unbedingt dabei sein. Oder? Da sind wir so einig. Zekiri, Amdouni, Ndoi, die brillieren jetzt nicht unbedingt bei Basel. Ja, musst beten, dass der Embolo oder Okafor, die sehr stark sind, fit bleiben und gesund bleiben und Shaqiri, Shaqiri, wie auch immer, ja, wieder sein Top-Niveau erreicht, wie immer, ein grosses Turnier.
Also beim Haris Seferovic ist es ja so, ich habe das Gefühl, in der Nazi spielt er am besten, wenn er hässig ist und wenn er so ein bisschen unter dem Radar ist, als wenn er im Fokus ist. Darum habe ich Hoffnung, dass er uns das jetzt in Katar wieder zeigt, vielleicht auch wirklich so seine Karriere, wo gefühlt, ich tue ihm da überhaupt nicht unrecht tun, gefühlt, ein bisschen langsam, ein bisschen abflacht, noch ein letztes Mal richtig aufleben lassen. Das würde ich ihm wünschen. Das hat er auch verdient, mit allem dem, was er für die Nazis schon geleistet und Goal geschossen hat. Für mich ist er einfach nie so der Spieler, der in der 80. Minute noch springen kann und in 10 Minuten sich voll verreist und gerade im Spiel ist. Ich glaube, das ist ja für einen Profi wirklich noch schwierig, wenn du als Joker reinkommst, dass du gerade ready bist, dass du gerade auf 100% laufst oder sogar 110, obwohl das natürlich mathematisch eine blöde Aussage ist, aber ihr wisst, was ich meine. Und beim Cedric Itten ist das aber auch mal so gewesen. Du hast den noch in der 85. können reinbringen, wenn's noch etwas haben wollen versuchen. Grosse Stürmer, dann halt die langen, höhen Bälle. Und der hat dann ja meistens so irgendein Goal gemacht, gegen den Schluss. Oder zumindest eine gefährliche Situation gehabt. Darum, dass er auch, dass weder der Itten, noch der Michi Frey, noch Gavranovic, finde ich schon schon mutig.
Ja, Gavranovic ist schade, aus Typ, wie du es beschrieben hast. Seferovic möchte ich dir gleich widersprechen. Ich bin nie der grösste Fan von ihm gewesen. Er ist übrigens erst 30, das ist eigentlich noch kein Alter, kann noch 3-4 Jahre auf höherem Niveau spielen. Er ist der WM 14, 8 Jahre ist das her, bin im Stadion gewesen, in Brasilia, glaube ich. Ist er in 75. Minute reingekommen, ich weiss das so genau, wo ich jetzt schnell googeln, wo ich es im Kopf hatte, und hat dann das unglaubliche Goal geschossen zum 2-1 in 93. Minute, das Berami-Goal, wo der Berami im eigenen Strafraum den Ball erobert, über das ganze Feld zäckelt wie ein Wirbel, wie ein Irre. Und die Emotionen, die Seferovic dort ausgelöst hat mit dem Goal, wie er gejubelt hat, auch dort, schon mit der Wut im Bauch, er hat das, was du vorhin beschrieben hast, in sich in. Er ist wie ein Krieger auf dem Platz. Und ich traue ihm schon zu, dass er in dieser WM etwas Spezielles macht. Einfach weil es der Seferovic ist, weil er mit dieser Wut im Bauch auf den Platz kommt, ich gegen den Rest der Welt. Ich habe ihn noch nicht abgeschrieben. Vielleicht hat er ja sein Goal in diesem Jahr aufgespart für die 85. Minute gegen Serbien. Wer weiß?
Ja, wir haben es gesehen. Ich meine, es gibt viele Thematiken, wo sich der Muri kann feiern lassen nach der WM, wenn das gut kommt. Er hat aber wirklich auch ein paar Baustellen, wo wir dann könnten, ihn zu Recht ein bisschen kritisieren. Ich bin sehr gespannt, wie das rauskommt. Vielleicht noch schnell ein Wort zum Steven Zuber, du hast ihn vorher erwähnt. Er war ja so ein bisschen der heimliche EM-Held gewesen, im Schatten von der grossen, oder populären Spieler, hat er da irgendwie den Assist-König gemacht. Bei ihm ist es, glaube ich, einfach so, dass der die ganze Saison bis jetzt nicht auf 100% war. Der Murat Yakın ist ihn gut besuchen in Athen, dann hat er gar nicht können spielen. Er ist jetzt auch der Einzige, der, glaube ich, zum Zeitpunkt, wo wir eine Aufnahme machen, sich schon geäussert hat und glaube ich, auch wirklich von sich aus gefunden hat, dass es macht, glaube ich, keinen Sinn, wenn er nicht ansatzweise bei 100% ist. Finde ich, spricht einmal mehr für den Steven Zuber. Wo ich menschlich, so wie ich ihn kennengelernt habe, wirklich auch einen feinen Typ finde.
Ich finde es mega schade, hat es nicht gelangt und hat er sich vielleicht auch ein bisschen verrennt in seiner Karriere. Die Verletzungen sind natürlich Pech gewesen. Aber weißt du, es kommt ein bisschen darauf an, bezüglich Yakın, wie mehr Medien jetzt auch mit dem umgehen. Ich finde, im Moment überlagern andere Themen die WM. Kommen wir vielleicht noch kurz werden streifen. Nicht unbedingt sportliche. Ich finde, der Muri hat sich Kredit erschaffen und verdient. Er macht es gut mit der Öffentlichkeitsarbeit. Er geht getöckeln mit dem Boulevardblatt. Er nimmt sich hier Zeit. Er macht es wirklich nicht schlecht und die Medien schonen ihn, in Anführungszeichen, vielleicht jetzt ein bisschen. Wir haben zwar jetzt relativ deutlich geredet in diesem Podcast. Die Welschen weiss ich nicht, ob die jetzt wirklich beleidigt sind. Ich glaube, es wird nicht grosse Unruhe geben. Er wird höchstens darauf zurückkommen oder wir werden darauf zurückkommen, auf das Aufgebot, wenn es völlig schief geht und wenn sich der Wirt mir wirklich verletzt und wenn es keine Stürmer mehr hat und man wirklich sagt, Kopfteile 26 Spieler und du nimmst 10 zentrale Mittelfeldspieler mit, aber das ist Zukunftsmusik. Ich finde noch spannend das Picket, da sind, glaube ich, 13 Spieler drauf. Über die meisten haben wir schon geredet, die da jetzt knapp nicht aufgeboten sind worden. Aber drauf ist zum Beispiel auch ein Charlie Pickel von Cremonese. Gestern gegen
Milan. Das ist nicht so schlecht gemacht,
gell? Der macht es nicht so schlecht, kennen, genau. Ja, aber was ich spannend finde, Gregory Wüttrich, Berndeutsch, kenne ich seit der kleine Gio ist quasi, spielt bei Sturm Graz, ist noch nicht annähernd in die Nähe von Nazco in den letzten 10 Jahren. Was dort die Überlegung ist, weiss ich jetzt auch nicht genau. Hast auch Amir Saipi, das Goalie-Talent von Lugano. Unwichtig, wer auf dem Picket ist, aber gleich noch spannend, so Gregory Wüttrich.
Ja, aber auch dort wieder keinerlei Konfliktpotenzial.
Absolut. Kein Michi Frey, ja.
Ja, Amir Saipi, ich meine, der ist gar nicht der Goalie Nummer 6 im Aufgebot. Also ich glaube, der freut, der findet das als schöne Wertschätzung gegenüber seiner Arbeit, aber der kann sich jetzt nicht wahnsinnig grosse Hoffnungen machen auf ein Aufgebot, habe ich so viel.
Mir ist gestern eine Geschichte in den Sinn gekommen, wo du ein kleiner Gio bist, 1996, keine Ahnung, wie alt du dann bist. Siebni, genau, hat der Arthur Schorsch, Trainer, Kautz, spezieller Trainer, Nationaltrainer, Aufgebot bekannt gegeben und hat auf Adrian Knupp und auf Alain Sutter verzichtet. Völlig out of the blue, sensationell. Das ist das Gleiche, wie wenn der Jakin heute, ja, Shaqiri und Rodriguez nicht hat aufgeboten. Einfach so. Ja, Sutter ist superstar unterwegs gewesen. Ja, Adrian Knupp ist ein Torjäger gewesen. Und ja, vorgestern per Zufall mit dem Adrian Knupp telefoniert für ein grösseres Interview für einen Kicker. So eine Einschätzung vom Knupp über die Schweizer Nazi, über seine WM-Erfahrungen 1994, wo er ja 2 Goal gemacht gegen Rumänien. Ich weiß nicht, ja. Da bist du 5 gewesen, keine Ahnung, ob du den Match hast gesehen. Und der Knupp ist ja mittlerweile bei SFL, ist ein schlauer Kopf, ist lange bei Basel im Verwaltungsrat gewesen, ist auch U21 Teamchef beim SFL. Wirklich ein cooler Typ. Und der hat ein bisschen erzählt, wie das dann war. Der Pitu Zolk, der Assistenztrainer, hat ihm um Alain Sutter die Nachricht überbracht und ist ja selber, glaube ich, nicht ganz überzeugt davon, der Pitu Zolk. Der Arthur Schorsch hat sich ja später herausgestellt, ist wirklich komisch unterwegs gewesen. Das war dann ein nationaler Skandal gewesen. Und ich weiss, du lachst jetzt, ich weiss tatsächlich noch, wo ich war. Ich war dann 18 gewesen. Ist nicht 9-11. Tut mich nicht falsch verstehen, aber ich war dann im Tennisspielen gewesen und ich weiss noch, wie ich die Nachricht habe vernommen, Knupp und Sutter nicht dabei. Ich bin wirklich schockiert gewesen, oder? Und das, ja, das ist ja jetzt nicht der Fall. Es ist ein unausgeglichenes Aufgebot. Es fehlt ein bisschen Außenverteidiger, ein Stürmer, aber im Grossen und Ganzen, um das geht's ja schlussendlich, ist die Mannschaft bereit, oder, für die WM. Das müssen wir jetzt gleich noch festhalten. Wir sind jetzt sehr kritisch gewesen. Also, es ist eine gute Mannschaft.
Absolut. Und, eben, ich habe das heute für die, wo der Livestream oder die Pressekonferenz, Präsentation, was auch immer das war, geschaut haben, ich habe ihn ja gefragt. Es gibt wirklich fast jeden Spieler, den ich jetzt interviewt habe im Laufe dieser Vorbereitung auf die WM, gibt mir recht oder sagt auch, das ist die beste Nazi aller Zeiten und jetzt ist die Chance, um etwas Grosses zu erreichen. Und der Muri hat das ja nicht zwingend verneint. Er hat auch gesagt, eben so eine Aussage wie der Granit, ich packe ins Finale und der Akanji hat etwas Ähnliches gesagt, mit hohen Ansprüchen. Sie haben hohe Ansprüche und er würde das nicht unterbinden, er würde das sogar unterstützen, wenn die Spieler so Sachen sagen. Also, ja, ich glaube, das Team ist ready und jetzt braucht es vielleicht das ein oder andere Glück, auch das wahre Glück vielleicht. Ja. Und hoffentlich einfach kein Skandal.
Und hast, ja, es ist eine super Mannschaft, aber hast du das Aufgebot von den Brasilianern gesehen, wo ich ein bisschen Herzblut habe?
Ja. Also, die sind ja, da sind wir uns ja auch einig, überraschenderweise. Die sind ja schon Top-Favorit auf den WM-Titel.
Ja, mit Argentinien würde ich im Moment sagen, ja. Aber was cool ist, sie haben es Anfangswoche zu Aufgebot bekannt gegeben. Hast du sicher auch gesehen, die Videos. Und in Brasilien ist das halt schon noch etwas anderes. Ich meine, wirklich jeder Bub in Brasilien träumt von Seleção, träumt von dem gelben Leibli. Es gibt keine Ausnahme. Jeder Bub. Und die versammeln sich dann, die Familie. Es gibt Video vom Guimarães, wo die ganze Familie vom 2 Wochen alten Bebe auf den Armen vom Urgrossi im Wohnzimmer hockt. Dann wird die Mannschaft abgelesen und dann kommt der Name Guimarães und die ganze Familie jubelt im Wohnzimmer, umarmt sich und ja, wunderschöne Bilder, oder? Und das ist schon, ja, und da ist der wirklich, Firmino ist nicht dabei von Liverpool, ja, wenn wir da jetzt ins Detail gehen, gibt es auch die eine oder andere Überraschung im Aufgebot, aber die haben so eine brutale Qualität und dort könnte es eben zu diesen Problemen im Sturm kommen. Der hat 8-9 Weltklassenstürmer, nicht übertrieben, 3, vielleicht 4 können spielen, für sie auf den Aussenverteidigerpositionen, witzigerweise, für einen ist nicht so gut, weil ja seit Jahrzehnten eine der besten Positionen der Brasilianer ist, aber kein Gaffu mehr, kein Marcelo mehr, kein wer auch immer, da, sie sind wirklich nicht mehr so gut besetzt, aber ja, das Topkader.
Ja, ich habe auch sehr Freude gehabt an diesen Videos. Ich habe gefunden, der Neymar hat jetzt einfach auch ein Video gemacht, weil er ja auch ein riesen Brand ist auf Social Media und sich natürlich vermarkten muss. Aber er hat sich schon sehr anstrengen, dass er überrascht oder ein bisschen gefeiert hat, dass er nominiert ist für die Nazi oder für die Nationalmannschaft, weil das ist ja sowas von klar gewesen. Die Videos habe ich mega schön gefunden. Das ist wirklich so. Ich habe auch den Fabian Scher gefragt, ob etwas Ähnliches geplant ist bei den Schweizer. Er hat gefunden, das wäre die deutlich überschaubarer. Aber ich habe jetzt gefunden, doch, Planetarium für Schweizer Verhältnisse ist auch schon fast Brasilien.
Aber sag mir schnell, hier aus früheren Szene, was hat der Neymar dort an? Das ist irgendein Dolce Gabbana Pyjama-Anzug.
Ich glaube, es ist ein Fendi-Trainer-Anzug A bis Z. Also du überraschst mich jetzt mit dieser Frage. Ich habe aber gemeint, ich hätte mir das eingebildet. Aber sicher einer von diesen teuren Luxusmarken, wo er einfach den ganzen Anzug, Trainingsanzug durchgebrandet hat. Vielleicht noch zwei andere Sachen, wenn wir noch bei anderen Nationen sind, wo ich sehr, sehr gespannt bin auf Kadernomination, sind England. Dort ist auch eine riesen Diskussion. Ich glaube, die haben gefühlt 15 Rechtsverteidiger, die sie nominieren könnten, plus der Trent Alexander-Arnold massiv im Formtief. Im Mittelfeld ist es eine riesen Diskussion, wer da mitkommen könnte. Und bei den Deutschen habe ich das Gefühl, also die haben zum Teil, also wenn dann Rami Khedira irgendwie gehandelt wird, ich habe das Gefühl, die haben momentan schlechtere Auswahl als die Schweizer, oder täusche ich mich da?
Also bei den Engländern, die haben wirklich ein super Team, theoretisch, aber solange der Harry Maguire irgendwie auch nochmal annähernd in die Nähe von einem Standplatz kommt, werden die nichts reissen. Das ist ein völlig überforderter Innenverteidiger. Bei den Deutschen sehe ich es ein bisschen anders. Ich bin gar kein Fan von den Deutschen, noch nie gewesen. Sie werden ein bisschen schlecht geredet im Moment. Klar, Rani Khedira, ja, wird sicher keinen Standplatz haben. Aber sie sind im Fall gar nicht so schlecht. Und die Verletzung von Timo Werner, wo der Trainer, der Flick, ja sehr fest an ihm festgehalten hat, könnte vielleicht sogar noch gut sein. Er ist jetzt nicht unbedingt der Torjäger. Sie haben vor Sané, Gnabry, Havertz. Sie haben keinen typischen Stürmer. Darum kommt vielleicht auch der Füllkrug von Bremen mit. Aber,
oder der Berisha.
Oder der Berisha von Augsburg, ja. Aber eben, die machen sie nicht zum Weltmeister. Aber sie sind gar nicht so schlecht, wie viele jetzt sagen, behaupten ich. Und ich aus riesengroßen Mario Götze-Freund fände es natürlich sensationell. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist. Du verfolgst es ja sicher auch. Aber er spielt dermaßen cool. Das ist genau so ein Typ, Gastrio Di Meri, natürlich auf höherem Niveau, der etwas Verrücktes macht in dieser durchgestylten Fußballwelt, wo mal irgendein Geist, ein Genieblitz hat, wo andere halt nicht haben. Und darum fände ich Götze-Comeback fände ich sehr cool.
Also, der wird ja auch von allen Seiten gefordert. Und in der Regel ist es ja in Deutschland schon so, wenn von allen Seiten gefordert wird, dass dann auch der Nationaltrainer einbricht irgendwann.
Ja, sag mir mal, weit weg die WM und sehr nah. Hast du Vorfreude oder bist du noch gar nicht im Doha-Mood?
Mal, ich habe mega Vorfreude. Ich finde, eben jetzt momentan ist noch sehr viel Stress im Büro und viel Planung und viel auch noch ein bisschen Ungewissheit, was dann wir vor Ort wir können schaffen, was dann auch die Leserinnen und Leser interessieren wird, weil auch dort ist ja, da sind die Meinungen sehr gespalten, wenn es um das Katar geht. Aber grundsätzlich glaube ich, dass ich hoffe auf eine starke Schweizer Mannschaft und dann werden wir, glaube ich, recht eine coole Zeit haben in diesem Doha. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, sag mir schnell dein Programm, wenn du fliegst ab. Du hast dich, glaube ich, für jeden Tag für zwei Spiele akkreditiert, oder?
Ich fliege am 16. November ab. Dann bleibe ich in Katar. Ich gehe nicht mit der Schweizer Nazi mit auf Abu Dhabi. Das macht mein Mitarbeiter, der Lukas Werder, der mit mir in Katar ist. Und dann ist er eigentlich mal gebucht bis nach dem Finale. Also wir haben 33 Nächte gebucht. Ist natürlich sehr abhängig, ob man dann vor Ort auch etwas machen könnte, wenn die Schweiz nicht mehr dabei ist. Aber wir haben das einfach mal so fixiert. Für den Fall der Fälle. Und ja, in der Gruppenphase habe ich mich jetzt mal für zwei Spiele pro Tag angemeldet. Und die FIFA hat ja das am Medientermin, wo du geschwänzt hast, durchaus auch so gesagt, hat für euch Journalisten einmalige Chance, um so viele Spiele wie noch nie gesehen. Nutzt die doch, meldet euch ja. Auch die, sie glauben, aufgrund von der Anmeldung bis jetzt von den Journalisten, dass es auch möglich ist, dass ich dann die Spiele schaue.
Ja, ich gehe am Menti mit dem Sonderflug von Naz, also für die NZZ schreibenderweise. Was ein bisschen kompliziert ist, das Abu Dhabi-Testspiel gegen Ghana, da braucht es einen PCR-Test, den man wahrscheinlich am Menti noch am Flughafen zu Zürich machen kann. Doha selber braucht ja nichts, die haben kein Corona mehr zu Katar. Und ich werde wahrscheinlich nicht so viel Spiel sehen wie du, wo ich Fokus schon auf der Schweizer Nazi habe bei NZZ. Ich muss mich aber erinnern, der letzten Weltmeisterschaften habe ich zum Teil Brasilien, ist ganz übel gewesen, da habe ich 18 Flüge und 21 Spiele in 5 Wochen. Und das sind ja zum Teil lange Flüge, da in Regenwald und runter in den Norden und so weiter. Süd, Entschuldigung. Das, in Doha kannst du locker natürlich zwei Spiele pro Tag schauen, aber ich denke, es wird auch bei der Schweiz auch immer etwas zu schreiben geben. Ich weiss noch nicht genau, wie viele Spiele ich werde sehen, wie lange ich bleibe. Wenn die Schweiz ausscheidet, weiss ich nicht, ob ich zurückkomme. Sonst komme ich dann zu euch, da hat ja genug Platz in euren Zimmer. Ja, mal schauen, eins nach dem anderen. Es wird ja genug steil losgehen. Ich glaube auch, weisst du, Tobi, irgendein ist schon cool, jeden Tag ein Match zu schauen, aber es wird so viele Themen geben. Stell dir schon nur das Brasilien-Spiel vor, stell dir nur das Serbien-Spiel vor, was da alles verlangt wird von uns und was wir müssen schreiben und machen. Ja, das wird eine hektische Zeit.
Absolut. Absolut. Das ist ja dann die andere Frage. Ist auch wirklich jedes, was ist denn das gewesen? Das war nicht dein Kind gewesen.
Ich weiss auch nicht, was das war. Siri, das ist mein drittes Kind.
Ja, habe ich das richtig verstanden? Du fliegst mit der Schweizer Nationalmannschaft auf Doha?
Also, wir sind immer auf dem Sonderflug im Moment. Jetzt weiss ich nicht, ob das mit der Mannschaft ist, aber ja, das weiss ich jetzt nicht. Aber die Mannschaft ist ja im Moment auch am Flughafen. Es gibt, glaube ich, noch eine Mixzone am Mittag. Genau, aber im gleichen Flieger hocken, wird die jetzt nicht behauptet, ich glaube es.
Katar. Ich komme immer wieder Nachrichten über, dass mir das zum Teil auch, oder der Vorwurf, dass mir das zum Teil auch ein bisschen totschweigen, dass das ganze Thema um Katar rund um Sportliche. Ich möchte dem jetzt eigentlich noch ein paar Minuten geben, auch wenn es vielleicht die einen gar nicht mehr hören können. Wie tun wir da am besten loslegen?
Ja, ich habe heute wieder einen Text zugespielt bekommen von einem Journalistenkollegen, der abladet über Katar, WM der Schande, alles wieder auflistet. Ehrlich gesagt, wir können auch noch im Detail anschauen, mir kommt das alles 12 Jahre spät. Das Zeug ist, es ist ein Skandal, vieles ist ein Skandal. Die Äußerungen vom WM-Botschafter letzte Woche oder diese Woche in dieser ZDF-Reportage, das Schwule, wie ist der Ausdruck gewesen, geistiger Schaden haben, hat er, glaube ich, gesagt. Man, das ist inakzeptabel. Da müssen wir gar nicht weiter, da müssen wir gar nicht diskutieren. Das geht nicht. Auf der anderen Seite, und jetzt muss man immer aufpassen, dass man nicht in die Teufelsküche kommt, ist die Aussage, so traurig wie es ist, in 2/3 der WM-Teilnehmerländer vermutlich kein Skandal. Wir in der westlichen Welt, wir sind aufgeklärt, wir haben das Gefühl, wir machen alles richtig, wir sind gerade auf dem besten Weg. Es gibt ganz viele Länder, die das anders sehen, es gibt ganz viele Länder, wo Korruption zum Alltag gehört, ein weiteres Beispiel. Ja, die sehen das alles anders, die haben kein Problem damit, findet die WM in Katar statt. Die haben vielleicht ein Problem damit, findet sie im Winter statt. Aber ja, ganz Asien, ganz Südamerika, ganz Afrika, die haben andere Maßstäbe, andere Werte zum Teil, das tue ich nicht mal werten. Es ist ein Fakt, es sind andere Lebensumstände. Und das darf man bei dieser ganzen Diskussion doch einfach nicht vergessen. Und sonst ist es einfach wirklich eine Doppelmoral, wenn du die ganze Zeit ablasch. Und dann gleich stundenlang jetzt auch mehr aus Medien oder aus ZDF über die Spiele berichtest, wo du ja Geld verdienen willst, wo du ja dabei sein willst, das geht für mich dann nicht mehr auf. Also irgendwo, Punkt A, sehr, sehr vieles läuft schief und ist nicht gut in diesem Katar. Ist das Problem von FIFA, ist das Problem von Gesellschaft, aber es ist seit 12 Jahren bekannt. Was bringt es jetzt in den letzten 2 Wochen, das alles wieder aufzuwärmen?
Ich bin da sehr bei dir. Ich weiss nicht, hast du die 6 Minuten Jürgen Klopp, die viral gegangen sind, gesehen am Wochenende zum Thema Katar?
Ja, nicht die ganzen 6. Warum?
Ja, ich finde, er hat Wie oft bei so gesellschaftskritischen Themen hat das recht auf den Punkt gebracht und recht gut zusammengefasst. Es gibt verschiedene Baustellen bei dieser WM in Katar. Die eine oder die erste und vielleicht die skandalöseste ist die Vergabe von der FIFA von dieser WM nach Katar. Es gibt, glaube ich, keinen Zweifel, dass das mit Abstand das schlechteste Dossier gewesen ist von Nachhaltigkeit, von eben, das ganze Menschenrechtsthema, Temperaturen, also man hat ja müssen sehen, dass man nur schon der Fakt, dass jetzt die in den Winter verschoben wird, müsste ja eigentlich ein Ausschlusskriterium sein für eine WM-Bewerbung. Und dass dort einfach vieles falsch gelaufen ist, weil ich glaube, der Sepp Blatter mittlerweile sogar eingesehen hat, das ist, glaube ich, der absolut grösste Skandal. Und beim Thema Katar, auch da, zweifelsohne, oder die Aussagen, die du erwähnt hast von dem WM-Botschafter, das ist komplettes Hirn geschissen, oder? Also zurückgeben von wegen geistig und so. Aber
weißt du, nochmal schnell, Tobi, absolut müssen wir nicht diskutieren. Aber dieser Typ sagt natürlich, dir und mir hat es komplett ins Hirn geschissen, akzeptieren wir Schwule. Oder wer hat jetzt die Wahrheit gepachtet? Für uns zwei ist der Fall sonnenklar. Aber er ist mindestens so sonnenklar für den WM-Botschafter, dass wir zwei Idioten sind, dass wir Schwule akzeptieren. Weißt du, was ich sagen
will? Er sagt ja dann im Beitrag irgendwie, alle, wenn Kinder sehen, zwei Schwule sind, dann werden sie nachher auch schwul und die lernen das. Also ich glaube, wir sind ja mittlerweile schon in vielen Teilen von der Welt so weit, dass man das nicht lernt, sondern man ist das einfach. Also das gehört einfach zum Mensch. Und das
ist klar.
Ich glaube, dort, also unglaublich ungeschickt auch, also selbst, man kann es jetzt böse sagen, aus Katari-Sicht, selbst wenn du es denkst, sagst du einfach nicht, weil genau so wieder in Kritik kommst. Ich glaube aber, der Westen oder viele von diesen Leuten, die jetzt so kritisch mit dem Katar umgehen, tun denen zum Teil auch ein bisschen Unrecht. Es gibt sehr viele Leute, ich habe wirklich mit vielen Interviews gelesen, viele von diesen Talkshows, englische, deutsche, wo Leute dabei sind, die Doha vor Ort kennen. Und oftmals zeichnen die ein anderes Bild als viele, die da in der Schweiz einfach mit dem Finger auf Katar zeigen und Schurkenstaat und böse und Menschenrecht und alles schlimm. Leute vor Ort sagen das, tun das glaube ich ein bisschen anders einschätzen, dass sie nicht so weit sind in vielen Sachen wie der Westen, aber dass sie am Vorteil, in gewissen Punkten sogar am weitesten sind im arabischen Raum und dort schon auch die FIFA, klar, nach vielen schlechten Schlagzeilen ein bisschen Einfluss gehabt hat, dass dort einige Sachen für den Moment zumindest zum Besseren gekommen sind.
Ja, genau. Das mit den Baustellen ist ja ein gutes Beispiel, oder? Natürlich ist es schlimm, wie die Arbeitsbedingungen sind. Niemand weiss genau, wie hoch das Zahl der Toten ist. Die Kataris sagen 3, Amnesty International sagt mindestens 6.500. Ja, schlimm, ganz, ganz schlimm. Gleichzeitig sind ja all die Wanderarbeiter aus der dritten Welt dort auf der Suche nach einem besseren Leben. Die können dort Geld verdienen, was sie in die Heimat schicken. Es gibt ja Leute, die sagen, Kataris helfen diesen Leuten, die ganze Familie daheim in Bangladesch und Pakistan können ernähren. In der Schweiz ist ganz, ganz vieles von der Infrastruktur in den 50er, 60er Jahren auch von Leuten aus dem Ausland aufgebaut worden, by the way. Das gibt es seit Jahrzehnten, solche Strömungen, Leute, Flüchtlinge, die kommen, die auf der Suche eben nach einem besseren Leben. Es wird jetzt sehr philosophisch, geht ins Gesellschaftliche rein. Es wird auch vieles nachgeredet, oder? Und was mich wirklich stört, ist, meine Russland, Brasilien, Südafrika, even Deutschland, 2006 ist ja gekauftes Sommermärchen gewesen. Warum jetzt so krasse Entrüstung viel stärker ist als in anderen Ländern oder anderen Weltmeisterschaften, verstehe ich nicht. Und sonst einfach ignorieren und nicht schauen. Es steht ja jedem frei, ob die WM verfolgen.
Ja, es geht halt ein bisschen der Trend von dieser Cancel Culture und wirklich so alles wird auf Goldwaage gelegt und alles wird diskutiert und hinterfragt und es passt halt ein bisschen jetzt dazu, oder? Das böse Katar, es passt perfekt ins Programm. Ich finde auch, der Jürgen Klopp übrigens, um nochmal auf das zukommen, hat gefunden, wieso zum Teufel erwartet ihr schon immer, dass die Spieler irgendwie sich politisch äußern dazu, die sind Fußballer, die werden zahlt zum Fuss. Also du kannst nicht so das kleinste Rädli in dem ganzen, in dieser ganzen Maschinerie kritisieren, weil die WM haben nicht Spieler nach Katar gegeben. Die wollen einfach die WM spielen. Und das so auch, bei den einen Spielern darf ich das im Interview nehmen, bei den anderen lieber nicht, weil sie eben Angst haben dann vor Kritik. Aber so ist auch, viele Spieler sind vielleicht auch ein bisschen überfordert mit dieser Thematik, weil sie sind nicht Politiker, sie sind nicht Islamwissenschaftler, sie sind nicht, irgendwie bei NGOs eingestellt, die über das Arbeitsrecht vor Ort kennen. Die lesen auch alles aus den Medien und der Jürgen Klopp hat dann so gesagt, hey, ihr Journalist, es wäre einfach euer Job gewesen, das im Rahmen von dieser Vergabe so zu kritisieren, dass das nicht standgekommen wäre. Und das hast du ja in dir, das ähnliche Rohr hast du auch schon geblasen vorher. Ich finde auch, wir müssen Spieler sein lassen und eben, man kann von mir aus dann am Ueli Maurer sagen, gar nicht nach Katar, um ein Zeichen setzen. Aber sag's nicht am Sheridan Tchatchiri oder am Granit Xhaka.
Ja, aber das ist doch Symbolpolitik. Also, das bringt doch nichts. Gleichzeitig nehmen wir irgendwie in der Energiekrise, sind wir froh um alles, was aus irgendwelchen Ländern kommt. Ja, schau, hast du das Gefühl, wir werden ja noch viel über das reden in den nächsten Wochen. Hast du das Gefühl, der ganz negative Geruf, der da jetzt kommt, wird die WM prägen oder wird es um Shooter gehen, wenn es losgeht?
Ich glaube, es wird um die Shooter gehen, sobald es losgeht. Ich hoffe einfach, dass die ganzen Kritiker das kritisieren und dann halt nicht schauen und nicht, dass dann so während der WM irgendwie als Fußballfan dich ein bisschen musst verstecken, dass du nicht mehr darfst sagen, hey, ich habe im Fall alle vier Spiele gestern geschaut, oder hey, der Tobi Wedermann ist in Doha gewesen mit dem Februar, weil es einfach dann von gewissen Seiten heisst, es ist das Hinterletzte. Also die Meinung darf man ja völlig haben, basiert auf dem, was vorliegt. Und, aber die sich aufs Fußballfest freuen, lassen doch die aufs Fußballfest freuen. Und was ich das Schlimmste finde an dieser ganzen Diskussion, um vielleicht jetzt da gleich noch eine Angriffsfläche bieten, Andreas Rettich, der ja vom Uli Hoeneß so auseinandergenommen worden ist im Doppelpass oder kritisiert worden ist als Heuchler, der hat ja seither keine Möglichkeit ausgelassen, um gegen Katar zu schiessen, um sich gegen das wehren und auch gegen Bayern zu schiessen, weil die ja einen Katar-Sponsor haben. Aber ich war in der Markus-Lanz-Tagrunde und dann war die Frage, ob die deutschen Spiele schaust auch nicht. Weil er hat dann so gesagt, ja, zu WM-Eröffnung gäbe es so ein hippen Event in Köln, wo alle in einer Bar sind und über Fußball reden, statt WM schauen, weil wir das zusammen boykottieren. Aber die deutschen Nationalteamspiele schaut er dann natürlich wieder. Und das ist ja so inkonsequent. Ich finde, das verstehe ich dann einfach nicht. Wenn du es scheisse findest, dann findest du es scheisse und schau es nicht, boykottiere es.
Ja, es ist so ein bisschen Klimakatastrophe, hey, es sitzt kein Fleisch mehr und dann brauche ich den nächsten Flug ins Yoga-Retreat in die Karibik, oder? Es ist einfach die Doppelmoral, die nervt mich und genau, es soll doch jeder so handhaben, wie er es will. Es wird niemand gezwungen, die WM zu schauen.
Ich glaube, an uns Journalisten, ich weiss jetzt nicht gerade genau, ob an dir oder mir, aber gilt es sicher dann in den nächsten Monaten und Jahren mal ein Auge auf das Katar zu werfen, ob die WM etwas gebracht hat oder ob das jetzt alles nur für den Momentaufnahme war. Weil ich bin sehr, man kann mich nachher an dem aufhängen, ich bin sehr der Überzeugung, dass wir einen Monat lang komplett die Ruhe werden haben rund um das Thema in Doha. Da wird nichts passieren, da wird niemand verhaftet, Die werden, in Aserbaidschan ist es genau gleich gewesen, wo wir in Baku waren, das ist gar nichts passiert.
Ich weiss nicht genau, weißt du, ob es zu Aktionen wird kommen, provozierende Aktionen. Ich weiss doch auch nicht, wenn sich zwei Männer küssen auf der Strasse, ist für uns nicht provozierend, aber keine Ahnung, ich bin gespannt. Wir wissen ja auch noch nicht genau, ich bin dreimal zu Doha gewesen, aber ja, die werden sich natürlich jetzt rausputzen. Ich bin gespannt. Ich glaube, es gibt eine krasse Aussage von dir, dass ein Monat Ruhe wird sein, aber ich hoffe es, dass es wirklich um den Fußball geht und die, was interessiert, können schauen.
Und weißt du, was passiert? Ruhig in dem Sinn, dass Katar nicht wird her durchgreifen.
Aha, ja.
Also weißt du, eben, wenn Homosexualität ist ja immer noch, glaube ich, verboten gemäss Gesetz.
Genau.
Aber die werden jetzt einfach einen Monat lang das nicht kritisieren. Alkohol auf der Straße trinken ist, glaube ich, auch nicht erlaubt. Die werden da auch das ein oder andere Auge zudrücken, Münzen auch, wegen Biersponsoren und so. Also ich glaube, die werden jetzt da einfach einen Monat lang mal dem zuschauen, was wir im Westen so treiben.
Weißt du, es passiert so viel im Shoot. Die WM, machen wir noch schnell ein Best-of vom Rest, oder? Also was beschäftigt dich sonst, sagen wir international, was beschäftigt dich im Moment am meisten?
International?
Ja.
Ja, Premier League bin natürlich am Verfolgen. Also ich finde Arsenal mittlerweile extrem stark und zu Recht dort vorne und finde wirklich langsam spannend, wo der Weg hingeht, ob das sogar Richtung Meisterschaft kann gehen oder ob City durchläuft, wie das viele gedacht haben. Liverpool dafür wirklich nicht so gut. Die Premier League ist schon, ich glaube, bei der Bundesliga läuft es schlussendlich wieder auf Bayern da raus. Bei Spanien gibt es ein bisschen Zweikampf. Was ist denn bei dir? Was ist mit Inter?
Ja, natürlich die Champions League Auslosung im Moment verfolgt. Paris, Bayern, Liverpool, Real, grossartig. Der Weg für Inter im Finale ist gegeben. Nein, es ist brutal, oder? Also Bayern, Paris, Achtelfinal, Real, Liverpool ist der Final gewesen, jetzt Achtelfinal. Es ist ein bisschen unausgeglichen, die Auslosung, das hat mich interessiert. Und sonst, es läuft so viel. Es ist krass, heute sind Matchen, gestern sind Matchen, am Wochenende die letzten. Was ich am meisten ein bisschen schaue, ist, ob sich Spieler verletzen. Der Mané von Bayern stand jetzt, hat sich ja gestern Abend verletzt, fällt aus für den Senegal. Ist natürlich sehr ein bitterer Verlust. Es kann ja sein, dass der Granit am Wochenende bei Arsenal noch gegen Wolverhampton noch eine Verletzung reinzieht.
Ich verstehe es nicht.
Aber das ist das, was ich im Moment, es tut mir wahnsinnig leid für die Spieler, wo die WM ist so crazy. Eben, eine kleine Verletzung und du bist einfach weg vom Fenster, oder? Und ich würde jetzt zu Spielern, glaube ich, Lukaku-mässig mehr eine Verletzung reinziehen, damit ich dann in der WM dabei bin. Aber ja. Ja, Super League halt. Ich meine, du, vielleicht schnell, wir sind schon relativ lang jetzt on air, haben, sollte es nicht in die Länge ziehen. Contini, hast du ein paar Mal gesagt, sei nicht so sicher im Sattel bei GC. Jetzt haben sie eigentlich super gespielt gegen St. Gallen, hat mich gedacht, wieder verloren. Was passiert da noch?
Ist vieles möglich, was in der nächsten Woche noch passiert. Ich bleibe bei meiner Meinung, dass das nicht, dass der nicht so sicher im Sattel ist. Aber er wird ja, ist ja kein Thema, wie auch der Alex Frey irgendwie kein Thema ist und der Raphael Wicki darf ja kein Thema sein als Erster, aber irgendwie insgeheim würde, glaube ich, ganz viele gerne einen anderen Trainer haben in ihren Clubs.
Ja, es kommt mir so ein bisschen vor, die ganz grosse Beliebigkeit im Moment in Super League, oder? Klar, IB ist weit voraus, Zürich ist weit abgeschlagen, der Rest schlägt alles, ein bisschen alles, aber es ist unterhaltsam, es bietet super Geschichten, angefangen beim Theater in Luzern, oder? Der Balotelli mit dem Stinkefinger, der CC, wo wieder die ganze Schweiz gegen die Romandie sieht. Beste Unterhaltung, und das ist schlussendlich, ist Fußball-Unterhaltung, ist Event, und du hast volle Stadien, oder eben sehr gut gefüllte Stadien. Vielleicht kennen die das in Zürich nicht so, aber ja, die Stadien sind eigentlich gut.
Ich nicht mit dir.
Genau. Und ich meine, der Balotelli, du holst den Balotelli und du bekommst den Balotelli, oder? Was der sich leistet, wie der schultert. Einerseits Augenschmaus, seine Pässe, andererseits bewegt er sich keinen Zentimeter. Ich glaube, du wärst laufstärker. Du, ja, jetzt, du bist nicht besonders laufstark. Und dann Stinkefinger hier, Schritt da. Er ist eine wandelnde Provokation. Und er passt ja wie perfekt zu Sio, oder? Wie es da weitergeht, ist ja auch absehbar. Es wird der nächste Skandal kommen. Es wird ein richtig grosser Skandal kommen. Ich glaube nicht, dass der im März noch beim FC Sio ist. Gar nicht da zu weit.
Das lasse ich andere beurteilen. Das kann ich nicht. Ich habe mehr gefunden, wenn du eine Liga als Mafia oder so mafiöse Vorwürfe oder Korruptionsvorwürfe an eine Liga stellst. Also da hat es aus meiner Sicht schon von Trainerkritik an Schiris oder so schon richtig üblere Strafen gegeben, als was jetzt vielleicht auf ihn zukommt. Ich bin mega gespannt, was jetzt da, also das sind happige Vorwürfe, die da geäussert werden. Mhm. Und eben wenn man das Gleiche, die gleichen Rahmenbedingungen bei einer Strafe würde anwenden, wie es zum Teil bei Trainern machen, wenn sie einfach finden, die Schiri-Leistung ist scheisse gewesen, dann bin ich mal gespannt, was da auf den Mario Balotelli zukommt.
Weißt du, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt? Wir haben ja ein Mail bekommen, ein Kompliment. Wir machen einen guten Podcast. Kritikpunkte mehr war ja, dass ich manchmal schnell rede. Als Berner ist es ja besonders erstaunlich. Jetzt habe ich mir eigentlich vorgenommen, heute darauf zu achten. Jetzt habe ich mich nicht geachtet, keine Ahnung, ob ich schnell geredet habe, aber was wir jetzt gerade sehen, ist, es sind so viele Themen und so viele Stichworte, die wir noch aufgeschrieben haben, die wir jetzt gar nicht dazukommen. Vielleicht liegt das auch ein bisschen an dem, dass man manchmal ein bisschen schnell redet. Oder hast du jetzt heute, das Tempo ist heute okay gewesen?
Ich habe das Tempo okay gefunden. Aber es ist schön, oder? Ich meine, die Person, die uns das E-Mail geschickt hat, wird sich jetzt freuen, wenn sie immer noch zulässt, weil wir nehmen, oder du nimmst dir Kritik zu Herzen, ich natürlich auch. Und wenn ihr Rückmeldungen habt, sehr gerne ein E-Mail an feedback@20minuten.ch mit dem Betreff andere Liga. Und es findet immer einen Weg zu uns über die Redaktion oder direkt. Und wir können alles beantworten, logischerweise. Aber zum Teil tun wir das auch wirklich inhaltlich besprechen, ob die Kritik berechtigt ist, was wir könnten machen, um das zu verbessern. Wir sind da laufend und selbstkritisch da unseren Podcast zu verbessern.
Tobi, eine Frage habe ich noch. Die letzte, also von vielen, aber eine ist mir wichtig. Am Freitag wird ja nochmal abgestimmt über einen Modus. Wenn du könntest auswählen könntest, welchen Modus würdest du wählen für die Super League?
Ich bin ja, auch da sind wir wieder bei Kritik. Ich bin ja auf Twitter ein bisschen angefeindet worden, dass ich das gut heissen und super Fans von Superliga und vom Playoff-Modus. Dabei bist du das. Dass wir das nochmal klar differenziert haben. Ich glaube, ich würde es so lassen, wie es jetzt ist. Mit dem Playoff, obwohl ich das Finale weiterhin sehr eine wilde Idee finde. Aber ich würde es so lassen, wie es ist. Schottische Modell, eben der Name macht mich wahnsinnig. Nur schon leid aus.
Ja, ganz grundsätzlich ist der jetzige Modus super. Ich verstehe die Liga-Aufstockung nach wie vor nicht, aber das ist nicht mehr das Thema, die ist entschieden worden. Im Moment würde der FC Weil aus Stade Lausanne Uschi aufsteigen, grossartig, und Iverdon würde Barrage bestreiten. Also wenn die drei würden raufkommen, sensationell, auch für den Zuschauerschnitt, für die Attraktivität der Super League. Ich finde das Blödsinn, die Liga-Aufstockung. Ich finde aber noch grösseren Blödsinn, dass man jetzt wieder darüber abstimmt, was man eigentlich schon entschieden hat. Und ich hoffe, dass die Playoffs kommen, etwas Neues. Ich meine, diese Saison jetzt wird wahrscheinlich im März entschieden sein wieder. IB wird 15 Punkte Vorsprung haben. Ja, aber eben, wir werden sehen. Es wird, glaube ich, eine sehr enge Sache am Freitag und sicher auch eine emotionale Sache.
Ja, ich bin gespannt. Bist du vor Ort? Hast du noch Zeit?
Nein, das machen Kollegen von mir, betreuen das Dossier. Ich bin auch nicht ganz d'accord mit ihnen, wo ich eben relativ klarer Verfechter bin von diesem Playoff. Auf irgendeinem ist ein Theater, da jetzt nochmal darüber abstimmen. Und ja, manchmal gibt es gewisse Linien, die man verfolgt. Und ich finde das Playoff, die Playoff-Idee wirklich nicht so schlecht. Das ist übrigens USA-Playoff-Finale letzte Wochenende. Sensationeller Match. Gareth Bale, 128. Minute. Da siehst du die ganze Faszination von den Playoffs. Und mir ist wirklich egal, ob das keine Tradition hat im europäischen Fußball. Probierst doch mal etwas, anstatt immer die grosse Langeweile im Frühling.
Ja, dann hättest du einfach früher noch müssen diskutieren.
Genau.
Was machst du am Wochenende noch? Was sind deine Highlights, bevor es nachher in die Winterpause geht? Clubtechnisch?
Nicht familientechnisch, clubtechnisch. Ja, ich muss natürlich Inter schauen, in Atalanta am Sonntag. Sonst ist ja überall wird noch geshootet. Ob ich noch in ein Stadion gehe, weiss ich noch gar nicht. Am Sonntag ist IB Luzern, Kids Day, aber der Match ist tatsächlich auch schon wieder seit dem Montag ausverkauft. Ich würde sicher noch eine Bilie kommen, aber vielleicht gehe ich den Match noch schauen mit dem Sohn. Falls Status weiss, wäre auch mal für einen Zürcher ein Reisli wert, wieder mal ein bisschen Ambiance und Feeling. In einem Mal, da gehst du auch kein Stadion mehr, oder?
Also ich gehe in ein verrücktes Stadion, ich habe nichts mit Fußball zu tun hat. Ich gehe in die Allianz Arena.
Stimmt.
Und ich sehe einen der grössten Mannschaftssportler aller Zeiten, aus meiner Sicht, den Tom Brady, sehe ich live. Die NFL ist das erste Mal mit einem American Football Spiel in Deutschland zu Gast, in München. Wenn man da gewissen Leuten glaubt, ist es einer der meisten interessierte Sportevents gewesen, zum Tickets bekommen von den letzten Jahren. Es sind irgendwie 3 Millionen Leute, haben sich online Tickets ergattern. Und ich habe eins gefunden. Natürlich wieder Loge, wie sich's gehört. Aber es hat das Vermögen gekostet, aber ich freue mich drauf.
Stimmt, hast du mich auch noch gefragt, ob ich mal mitkommen können wissen. Ich bin übrigens grosser NFL-Fan. Wir wollen auch keinen American Football Podcast machen. Mein Team sind Dolphins, nur schnell. Und als Dolphin-Fan hasse ich natürlich den Tom Brady, der so lange bei den Patriots war, der die gleiche Division sind wie die Dolphins. Und mittlerweile ist er auch in Florida, bei Tampa Bay. Auch nicht unbedingt Lieblingsgegner von Miami. Darum kann ich deine Begeisterung für den, Entschuldigung für den Ausdruck, grusig Quarterback Tom Brady nicht ganz teilen. Aber er ist eine grosse Figur.
Ja, und für alle, die jetzt noch spätestens jetzt noch nicht abgeschaltet haben und über American Football reden, es gibt sehr ein realistisches Szenario, dass Tom Brady nächste Saison bei Miami spielt. Aber somit tun wir doch uns wieder am Fußball widmen, beziehungsweise am Ende vom Podcast. Ich freue mich auf Doha mit dir. Wir werden uns regelmäßig aus Doha melden. Angefangen nächste Woche, wenn du dann mit der Nazi nach Doha geflogen bist, tun wir uns mal das erste Mal melden und dann beide vor Ort auch im Laufe der Woche. Gute Woche, schönes Wochenende. Bis Katar. Ciao, ciao.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.